Das Evangelium, das heißt ja die gute Nachricht von Gott, wie es sich in verschiedenen Kulturen entwickeln kann, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Es hat sich ja ursprünglich auch nicht in unserer Kultur verbreitet. Wir schalten mal zurück in eine römische Kultur. Und ich sehe da drei Freunde vor mir stehen, alle in diesen seltsamen Gewändern, ja, in so einer Toga. Und sie unterhalten sich. Politik ist und bleibt ein dreckiges Geschäft, sagt Markus. Die da oben versprechen den Himmel und ihre Taten, die schreien zu ihm. Damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Der zweite, Sekundus, der sieht das so. Die da oben, die machen doch sowieso nur, was sie wollen. Wer sich da versucht einzumischen, verbrennt sich die Finger. Im schlimmsten Fall wird er selber korrupt. Genau, meint Junius, zum Glück braucht der Staat uns nicht mehr zu interessieren. Wir sind ja schließlich Bürger im Reich Gottes. Was interessiert uns da noch die weltliche Regierung? Politikverdrossenheit der Christen anno 56 nach Christus im alten Rom, so oder so ähnlich kann es geklungen haben. Diese Haltung ist also nicht erst eine Erfindung unserer Zeit. Manche Argumente dafür bleiben sogar gleich, andere ändern sich natürlich mit dem politischen System. Aber es ist dieselbe Melodie. Pfui, bah, welch schmutziges Geschäft, wir lassen unsere Hände davon, als Christen geht uns das nichts mehr an. Nun, damals hatte man sehr handfeste Gründe zur Unzufriedenheit in der christlichen Gemeinde, denn die Christen im alten Rom hatten große Schwierigkeiten gerade hinter sich gebracht. Kurz zuvor hatte Kaiser Claudius alle Juden aus der Stadt getrieben und da man die nicht so richtig unterscheiden konnte von Christen, waren die Christen auch gleich mit verbannt. Inzwischen durften sie zwar zurück, aber der Schreck saß ihnen noch in den Gliedern. Und dann gab es diese theologischen Argumente gegen den römischen Staat. Dieser selbstherrliche Kaiser, der sich ja zu einer Gottheit hochstilisieren ließ. Darauf reagierten die Christen empfindlich. Einer, Christus ist unser Herr. Da waren sie sich sicher. Die Christen hatten erfahren, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vorbei, etwas Neues hat begonnen. Das hatten sie ja auch bei ihrem Paulus gelesen. Und einige von ihnen fühlten sich schon fast wie im Himmel. Sie wollten nichts mehr von dem gelten lassen, was bis dahin wichtig war. Die alten Gesetze, die sind doch überholt. Man fühlt sich gegenüber anderen, auch dem Staat, haushoch überlegen. All das kann doch einen guten Christen eigentlich nichts mehr angehen, oder? Musste man sich da nicht bewusst fernhalten, um nicht in diesen dunklen Machtbereich von früher zu geraten? Heute würden Sie vielleicht sagen, wieso soll ich mich impfen lassen? Misstraue ich damit nicht dem Schutz Gottes? Im Rom lag es nahe zu sagen, was interessiert uns der Staat, was interessieren uns seine Institutionen? Und nun hält Paulus aber dagegen. Er schreibt im 2. Korintherbrief, wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens und noch nicht in der Zeit des Schauens. Das heißt, vieles von dem, was wir glauben, ist noch vorläufig. Und er wusste, solange wir noch auf der Erde leben, sind wir nicht im Himmel. Der Alltag geht natürlich weiter. Das Reich Gottes ist angebrochen, aber nicht vollendet. Und auf diesem Hintergrund schreibt er ein Kapitel in seinem Römerbrief, das eine enorme Wirkungsgeschichte haben sollte. Ich lese mal die ersten 7 Verse aus Römer 13. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tu Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf dessen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer dem, der Steuer gebührt, Zoll dem, der Zoll gebührt, Furcht dem, die Furcht gebührt, Ehre dem, die Ehre gebührt. Meine Güte, Paulus, was soll ich jetzt sagen? Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Dass wir staatliche Ordnung brauchen, das kannst du gerne den Christen in Rom erklären. Anarchie ist auch katastrophal. Aber schießt du hier nicht deutlich über das Ziel hinaus? Ich habe zu knacken mit diesem Text. Aber bevor ich mich jetzt mal so kopfschüttelnd abwende, möchte ich ihn erst einmal ernst nehmen und ihn so lesen, wie andere Bibeltexte auch. Nämlich auf dem historischen Hintergrund, auf dem er gesprochen oder geschrieben wurde. Geschrieben ist das für eine kleine Gruppe von schlecht geachteten Christen in Rom, die den Knüppel des Staates gerade zu fühlen bekommen hatten. Genutzt wurde der Text aber von denen, für die er gar nicht geschrieben war, von herrschenden Despoten vieler Jahrhunderte. Da steht's doch geschrieben, riefen Könige und Diktatoren. Unsere Macht kommt direkt von Gott. Also, liebe Christen, gehorcht gefälligst, bedingungslos. Gehorcht uns, als wären wir Gott. Und sie fanden Christen, die ihnen das glaubten. Sie folgten ihren Führern. Und wir kennen die schlimmsten Beispiele dafür. Wunderschönes Zitat von Gustav von Rochow, königlich preußischer Innenminister. Wer ihn nicht kennt, ist nicht schlimm. Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen. Ist das nicht schön? Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen. Also sowas hören wir heute nicht mehr, aber was wir gehört haben, ist, ein Teil der Antworten würde die Bevölkerung verunsichern, ein aktuellerer Innenminister. Wie gehen wir damit um? Was hat Paulus sich gedacht, als er sowas schrieb? Der römische Kaiser war natürlich ein absoluter Herrscher. Zunehmend wurde er als Gott verehrt. Das war den Kaisern erst ein bisschen peinlich. Dafür waren die eigentlich zu aufgeklärt. Aber in den östlichen Provinzen hat man sich da sehr hervorgetan mit dieser göttlichen Verehrung. Und irgendwann haben die sich das dann auch gefallen lassen. So eine Unterwürfigkeit ist ja auch ganz praktisch. Und nun stellt sich Paulus hin und sagt, nein, der Kaiser ist nicht Gott. Ob er es weiß oder nicht, er ist abhängig von Gott. Wörtlich, denn die staatliche Macht steht im Dienst Gottes. Auf diesem Hintergrund ist das gesprochen. Kein Herrscher kann absolute Macht beanspruchen. Gott lässt sich die letzte Macht nicht streitig machen. Dahinter steht eine Wahrheit, die Petrus und andere Apostel einmal klipp und klar ausgesprochen haben. Es steht in Apostelgeschichte 5, Vers 29, und das muss man immer zusammen mit Römer 13 lesen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was für uns klingt wie ein Freibrief für eine Regierung in Römer 13, ist von Paulus gerade als eine Beschränkung ihrer Macht gemeint. Selbst der stärkste Herrscher steht unter Gott. Kein Regierungsgebäude reicht bis an den Himmel. Und dann untersteht sich dieser Paulus auch noch zu sagen, was denn Gott von dieser staatlichen Gewalt erwartet. Nämlich, die fördern, die Gutes tun und die bestrafen, die Böses tun. Ganz einfach. Und was gut und böse ist, im Großen und Ganzen wussten das die Menschen in der Gemeinde sowieso. Sie hatten die 10 Gebote, sie hatten auch die Worte Jesu. Darum müsst ihr euch der Staatsgewalt unterordnen, weil euer Gewissen euch dazu anhält. Man ging also davon aus, dass auch Leute, die durchaus nicht Christen sind, doch ein Gespür für Gut und Böse haben. Und darauf verpflichtet sie Paulus. ohne die Christen in Rom zu gefährden, gibt er ihnen eine Richtschnur für ihr Verhältnis zum Staat. Und es ist unmöglich, daraus jetzt eine Staatstheorie zu machen, wie immer wieder versucht wurde, nach dem Motto, man muss den Herrschenden immer gehorchen, Gott will das so. Da überziehen wir diesen Text. Das lernen wir, wenn wir den Kontext sehen. Der Text ist natürlich so missbraucht worden, eben immer, wenn er ohne seinen historischen Hintergrund gelesen wird. Aber solche Erfahrungen machen wir ja mit etlichen Texten der Bibel. Der Regierung wird also ein Auftrag erteilt. Erfüllt sie den, sollen sich Christen unterordnen. Sie sind dabei von ihrem Gewissen geleitet. Das ist ja hier mit drin geschrieben. Paulus ruft hier nicht zu einer Revolution oder zu einem gewaltsamen Aufstand auf. Das zu versuchen, wäre auch der sichere Tod der Gemeinde, der Christen damals gewesen. Aber ganz vorsichtig zieht er so die Grenzen der staatlichen Macht. Für moderne Leser ist das eher zwischen den Zeilen. Für die Leute damals war das recht klar zu hören. Er erinnert die Gemeinde an ihre Verantwortung, ohne sie in Gefahr zu bringen. Er grenzt sich gegen die absoluten Ansprüche des Kaisers ab, ohne dass seine Leser anschließend vor die Löwen geworfen werden. Gebt also jedem, was ihm schuldig ist. Wem Steuern zusteht, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Auch Respekt sollt ihr dem zollen, dem es zusteht. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Und das wussten die Christen. Gott gebührt die Ehre. Wenn sich ein Despot quasi göttliche Ehre gibt, werden ihm die Christen den Respekt gerade verweigern. Gleichzeitig ist etwas anderes für uns wichtig zu hören. Denn Christen können sich auch nicht mit billigen Argumenten aus ihrer Verantwortung in ihrer Gesellschaft und in ihrem Staat herausziehen. Paulus erkennt ja an, dass staatliche Macht notwendig ist, sogar wenn sie zwiespältig zu beurteilen ist. Und das ist die römische Herrschaft ganz sicher. Die hat Gutes gebracht, aber die ist ja sehr zwiespältig gewesen, wie praktisch jede Herrschaft. Paulus erwartet auch nicht, dass römische Kaiser oder römische Beamte sich auf einmal christlicher Ethik verpflichtet fühlen und genau das tun, was die Gemeinde möchte. Er erwartet auch nicht, dass sie alle persönlich Christen werden, nach christlicher Ethik leben, obwohl das vielen sicher sehr gut getan hätte. Was er aber verlangt ist, dass sie Gutes fördern und Böses hindern und das können sie ohne Christen zu sein. Paulus geht ja davon aus, dass sie eine Grundkenntnis davon mitbekommen haben. Wenn wir heute Römer 13 lesen, wie sollen wir also damit umgehen? Ich habe es extra ja auch mal nach der Luther-Übersetzung gelesen, wo so richtig deftig von Obrigkeit immer die Rede ist. Heißt das jetzt, unterwürfig zu werden? Wir haben sicher keinen Grund dazu, aufgrund dieses Textes nicht. Wir haben aber auch keinen Grund, den Staat, seine Institutionen oder Menschen, die dort arbeiten, gering zu schätzen oder zu missachten. Es gibt ja so eine Art christliche Überheblichkeit. Und dann fängt man an, Leute abzuwerten oder so Sprüche zu machen. Mit angewidertem Gesicht von dem schmutzigen Geschäft der Politik zu sprechen und sich dann in sein christliches warmes Wohnstübchen zurückzuziehen. Ich glaube, das ist von den Worten des Paulus her nicht möglich. Besonders für uns nicht. Denn wir stehen ja in einer verhältnismäßig viel besseren Situation als die Christen in Rom. Gott sei Dank. Der Staat ist ja für uns auch kein einheitliches Gegenüber mehr, so wie Paulus das noch erlebt. Ja, hier ist der Staat, hier sind wir. Sondern im Sinne der Gewaltenteilung gibt es ja Kontrolle, auch im Staat und über den Staat. Mit gutem Grund sind gesetzgebende, ausführende und gerichtliche Instanzen bei uns getrennt. Mit gutem Grund gibt es eine Opposition mit geradezu der Pflicht zu Widerspruch. Mit gutem Grund gibt es öffentliche Kontrolle durch eine freie Presse, die wir sehr schützen und wertschätzen sollten. Mit gutem Grund gibt es Wahlen, auch Wahlkämpfe, so lästig sie auch sein können. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Was würden wir denn sagen, wenn sich die Politiker einen Dreck darum scheren könnten, was die Menschen so denken und brauchen? Demokratie liegt dem christlichen Grundgedanken und der Gemeinde viel, viel näher als die anderen Regierungsformen, die wir so kennen. Erst recht natürlich Diktatur und sei es die durch eine Partei. Sich den Trägern der Staatsgewalt unterzuordnen, so wie Paulus es hier sagt, das bedeutet für uns, wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Wir bringen uns ein. Wir denken und wir arbeiten mit. Genau das ist gefragt. Zumal unter den Bedingungen der Demokratie. Und die Kirche tut das. Am nächsten Dienstag, 20 Uhr, gibt es so ein politisches Klimagebet mit der EKD-Präses Anna Hinrich, heißt sie, die ist neu gewählt. Da kann man sich einwählen. Die Einwahldaten dazu gibt es bei Bea Bettnerz, die gibt es auch bei mir. Könnt ihr mal sehen, wie das so ein Stück gelebt wird, diese Verantwortung auch gesucht wird. Paulus würde uns also an unsere Verantwortung erinnern. Ihr könnt euch nicht überheblich abwenden, ihr müsst euch beteiligen, einbringen. Und wenn vieles nicht dem Willen Gottes entspricht, was in der Politik geschieht, wie könntet ihr das auch erwarten, dann bringt euch ein mit eurer Haltung. Noch ist Gottes Reich nicht angebrochen. Seht doch, welche Mühe ihr habt in der Gemeinde. Wie viel Ausgrenzung, wie viel Ungerechtigkeit gibt es selbst hier, wo wir wirklich versuchen, nach Gottes Willen zu leben. Aber ihr habt den Auftrag, das Beste zu suchen für eure Stadt und für euer Land. So höre ich Paulus für uns. Ich denke, ein Christ, der Römer 13 in der heutigen Zeit ernst nimmt, der geht nächste Woche wählen. Es bedeutet auch, antichristlichen Tendenzen zu wehren. Wer Rassismus und Fremdenhass sät, ist für Christen unwählbar. Wer die Menschenwürde nicht achtet, ebenfalls, aber der ist ja schon für unser Grundgesetz auch nicht tragbar. Dabei geben wir unsere Freiheit und auch unsere kritische Distanz als Christen nicht auf. Wir behalten im Auge, was die Aufgabe des Staates ist und was auch seine Aufgabe nicht ist. Das ist uns gerade als Freikirchen ja wichtig, dass es eine Unabhängigkeit gibt vom Staat. Eine konstruktiv-kritische Unabhängigkeit. Wir sind nicht dazu berufen, abseits zu stehen und zu mäkeln, sondern aktiv etwas zum Wohl der Menschen beizutragen. Sucht das Beste der Stadt, hat schon ein Prophet vor vielen 100 Jahren gesagt. Sucht das Beste für die Stadt, für das Land und für unseren Planeten, denn das gefällt Gott. Und dazu lasst euch ermutigen und wollen wir uns gegenseitig herausfordern. Amen.